Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 2. November war dort Volker Weidermann zu Gast mit seinem neuen Buch »Brennendes Licht – Anna Segers in Mexiko«. Das Publikum allerdings konnte nur per Videoübertragung dabei sein, wie Hauke Hückstedt, der Leiter des Literaturhauses, gleich anfangs erläutert. Es moderierte Tobias Rüther.
Guten Abend, herzlich willkommen im Literaturhaus Frankfurt. Schön, dass Sie uns zuschauen. Schön, dass Sie, wie soll man sagen, sich dazugeschaltet haben und uns treu bleiben. Herzlich willkommen zu einem Abend mit Volker Weidermann und Tobias Rüther, die Sie im Hintergrund schon sehen können. Beide sind heute angereist mit dem Fahrrad und mit dem Auto. Wir sitzen also im Lesesaal des Literaturhauses Frankfurt und sind erfreut, dass wir das tun können. Wir wissen selbst, wir sind vom Beruf hier im Literaturhaus eigentlich Atmosphäriker. Wir wissen, dass das Digitale nicht das Analoge ersetzen kann. Wir hoffen, wie Sie, dass das alles bald auch wieder anders sein kann und wir hier zusammen sind in diesem Saal. Im Moment ist dieser digitale Weg aber der Weg, der uns zusammenbringt, und deswegen versuchen wir ihn zu pflegen und halten ihn für sehr wichtig und haben viel dafür getan. Wir hätten das gerne schon im April, Mai gemacht, da hatten wir schlicht die Technik noch nicht und auch nicht die Mittel. Wir retten am Literaturhaus keine Leben, wir wollen auch nicht so tun, aber wir sind schon wichtig für die Existenzen der Verlage, vor allem aber der Autorinnen und der Autoren, wie wir meinen. Und wir sind wichtig für das Gespräch über Literatur, über Bücher. Wir sind mitverantwortlich für die Sprache, die wir miteinander sprechen wollen. Und die Sprache ist das Labor unserer Zukunft. Und deswegen glauben wir, ist die Kultur, insbesondere auch die Literatur, ein wichtiger Teil, auf den wir jetzt nicht verzichten können. In den kommenden etwa 70 Minuten kommen wir aber zusammen für ein Buch von Volker Weidermann, »Brennendes Licht, Anna Segers in Mexiko«, und wir erleben darin die starke Anna Segers und sicherlich auch die schwache Anna Segers. Es ist ein atmosphärisch sehr dichtes Porträt von wenigen Jahren, in den 40er Jahren, das Volker Weidermann hier vorgelegt hat. Im Gespräch mit Tobias Rüther werden wir das heute also erfahren. Tobias Rüther lebt in Berlin, hat aber auch eine Wohnung in Frankfurt. Er ist aktuell der Literaturressortchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Aber er hat schon einige Stationen hinter sich, unter anderem Textchef beim Monopolmagazin. Er war in den verschiedenen Ressorts und Redaktionen bei der FAZ und bei der FAS. Und er hat zwei Monografien geschrieben, ein schönes Buch über David Bowie und seine wichtigen Jahre in Berlin und eins über Männerfreundschaften, das ist bei Rowohlt zuletzt erschienen. Ich wünsche uns allen einen angenehmen, einen aufschlussreichen Abend und bleiben Sie uns gewogen. Herzlich willkommen, Volker Weidermann, Tobias Rüther.
Ja, vielen Dank. Mir ist gerade eben eingefallen, als ich hier ankam mit Volker Weidermann, meinem alten Chef, muss ich sagen, und Freund, dass wir schon mal zusammen hier gesessen haben, ich allerdings im Publikum und Volker hier oben, nämlich mit seinem Lehrer und, glaube ich, Vorbild Marcel Reich-Ranicki, das war 2008, meine ich 2008, als du Marcel Reich-Ranicki gewinnen konntest, das Buch Der verbrannten Dichter, dein zweites großes Buch, vorzustellen, in dem Anna Segers auch eine Rolle spielt, aber eben nur kursorisch, weil das ja ein großes Panorama von Exilschriftstellern ist, deren Weg du aus der Nazizeit eben in die Jahre danach verfolgt hast. Und ich habe heute Nachmittag in Vorbereitung auf dieses Gespräch gefunden, im Internet gibt es eine ganz lange Sendung, wo Marcel Reich-Ranicki auch nochmal über Anna Segers spricht. Und er macht zwei Sachen sehr klar. Er hält sie für eine wirklich großartige Romanschriftstellerin. Und er sagt, sie war ein sehr, sehr, sehr ängstlicher Mensch und dass diese Ängstlichkeit womöglich ihr Schicksal bestimmt hat. Und ich habe mich gefragt, so als Einstieg, bevor wir dann eben in das Buch gehen, du hast jetzt wirklich, glaube ich, ungefähr über dir den Kopf zerbrochen über jeden einzelnen Exilschriftsteller dieser Zeit. Wo würdest du in diesem Panorama Anna Segers eigentlich einordnen?
So eine große Frage gleich am Anfang. Klein den Moment springe ich kurz wieder zurück, okay. Diese 12 Jahre.
Okay.
12 Jahre 2008. Erstens, weil ich mich so erstens überhaupt nochmal meiner Freude Ausdruck verleihen muss, dass wir beide hier sitzen, weil ich einfach so toll war, unsere gemeinsame Zeit. Schön, dass es so weit zurückliegt. Ja, und dann zurück wirkt. Und mit Reich Ranicki, erstens war das für mich natürlich ein Traum damals, dass er mein Buch mit vorstellte. Und es passt deswegen doppelt gut, weil ich tatsächlich vor allem wegen ihm Kritiker geworden bin. Und man kann diesen Weg noch etwas weitergehen. Und Marcel Reich-Ranicki ist wegen Anna Segers Kritiker geworden. Es gibt eine Szene in Mein Leben, wo er beschreibt, in der Warschauer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als er schon gefallener Ex-Geheimdienstmann gewesen ist und in einer Einzelzelle saß in Warschau und nicht wusste warum, und dort das siebte Kreuz von Anna Segers las, und da fiel ihm auf, ich muss mein Leben der Literatur widmen. Wenn es solche Bücher gibt, dann muss ich mein Leben der Literatur widmen. Insofern, das ist eine doppelt lange Linie, die wir hier mitverfolgen. Tja, wie ich Anna Segers einordne. Erstens war sie sozusagen mit den Männern vor allem, mit denen ich mich aus dieser Exilzeit beschäftigt hatte, hatte sie eigentlich relativ wenig zu tun. Also vor allem eben Josef Roth und Stefan Zweig, so meine Lieblinge. Und sie war eben vor allem Kommunistin. Sie war in den kommunistischen Kreisen und war dort sehr linientreu, was aber natürlich immer schwer war, diese Linie zu finden. Und insofern war sie mir ein bisschen fern bislang. Und diese, aber jetzt in Mexiko fand sich eben nochmal eine ganz besondere Laborsituation, wo dieses doppelte Exil eigentlich, oder dieses besondere politisch doppelte Exil, sich so ganz besonders stark konzentrierte.
Es ist nämlich faszinierend wirklich, wenn man so lange sich kennt und vor allen Dingen deine Bücher kennt und auch zusammengearbeitet hat, und irgendwann mal bekommt man ja ein Gespür dafür, wo so die Helden sind. Und du hast nie Zweifel dran gelassen, was für ein übergroßer Held Josef Roth beispielsweise für dich ist. Aber ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass Anna Segers gleichermaßen so eine wichtige Figur in dieser Zufallsschicksalgemeinschaft, die da sich aus Deutschland eben auf den Weg in die Welt gemacht hat, dass sie dort eben wirklich dich besonders beschäftigt hat. Umso interessanter fand ich dann, als ich das Buch gelesen habe, um das es heute Abend ging, eben die vier entscheidenden Jahre mehr oder weniger im Leben von Anna Segers, wie fantastisch sie im Grunde in das hineinpasst, was du seit Jahren tust, dieses wieder zum Leben erwecken von historischen Konstellationen, von Geflüchteten unterwegs, die weiter festhalten am Glauben, dass die Literatur ihr Leben und die Welt verändern kann, ihr Leben retten kann, und wie du eben Anna Segers zum Leben erwächst. Ich glaube sogar, dass sie die erste wirkliche, ich will jetzt dir nicht zu nahe treten damit, aber ich glaube, es ist auch die erste wirkliche Frau als Hauptfigur, die du in deinen Büchern hattest.
Wieso, das tritt mir nicht nahe, das ist so. Und das ist tatsächlich ein fundamentaler Unterschied, was das ganze Leben angeht. Genau, vorher diese ganzen einsamen Männer, da ist das Exil schon dramatisch genug, aber sie war eben Ehefrau eines in lebenspraktischen Dingen jetzt nicht allzu versierten oder interessierten Mannes. Und dann hatte sie vor allem zwei heranwachsende Kinder dabei. Und die Flucht war dramatisch. Und Mexiko war ja der Endpunkt, wo er sie ja schon durch dieses brennende Europa geeilt. Und dann immer wieder waren die Kinder weg oder haben ihren eigenen Weg gegangen, musste sie wiederfinden. Und das ist schon nochmal eine natürlich für ganz andere und für uns doppelt unvorstellbare Herausforderung, Angst, Aufgabe, ein Riesenjob. Und dann nebenbei noch Romane schreiben, großes Ding.
Gehen wir einfach mal kurz in die Konstellation eben einfach rein. Also wir begleiten oder sind dabei in den entscheidenden Jahren im Leben von Anna Segers. Anna Segers, kann man sagen, ungefähr die erfolgreichste Schriftstellerin deutscher Sprache aller Zeiten, könnte man das behaupten?
Weiß ich, aller Zeiten, Moment mal, vielleicht.
Also das ist zu Recht.
Ja, das kann schon gut sein. Also die war eben damals, und das ist in der Zeit, der wir uns ja so langsam annähern, war sie eben dann plötzlich auch so ein Weltstar geworden, durch den Ruhm, den sie in Amerika hatte, und durch die doppelte Bedeutung, die ihr Buch hat. Und das Hauke Hückstedt hat es eben so schön und für mich auch immer wieder wesentlich gesagt. Und deswegen beschäftige ich mich ja auch immer mit dieser Zeit der deutschen Literatur, mit dieser Exilzeit, weil mir da und uns immer wieder das, was du eben angedeutet hast, immer wieder deutlich wird, was Literatur eben vermag und was Kultur vermag, und die in jeder Hinsicht ja alles so vorbildlich managende Kanzlerin ist nun mal aber Wissenschaftlerin, und wenn sie über Kultur spricht, dann ist das einfach halt so eine Sache, und es hat jetzt alles völlig seine Berechtigung mit den Theaterschließungen und so, ich will nichts anzweifeln, trotzdem ist klar, Kultur ist Unterhaltung für sie. Und für mich und für dich auch ist Kultur eben nicht Unterhaltung, sondern hat Kultur und Literatur potenziell immer die Weltveränderungsmöglichkeit als Potenzial liegt in großen Büchern einfach begraben oder kann entborgen werden in so schwierigen Zeiten. Und dafür ist zum Beispiel das Siebte Kreuz einfach ein herausragendes Beispiel.
Und da setzt quasi die Geschichte, die du hier erzählst, in brennendes Licht ein. Wir erfahren kurz, Anna Segers ist mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern über abenteuerliche Wege endlich in Mexiko in Sicherheit angelangt. Sie hat versucht, erst in Frankreich die Jahre der NS-Zeit zu überstehen, muss dann fliehen, als die Deutschen in Frankreich einfallen, landet schließlich auf Ellis Island, kommt nicht von Bord, weil die Amerikaner einen Vorwand erfinden, mehr oder weniger, dass sie nicht von Bord gehen darf mit der Familie, und landet dann in Mexiko. Zu einem Zeitpunkt, wo, du hast es gerade erwähnt, der wahrscheinlich erfolgreichste Roman, Das Siebte Kreuz, erschienen ist, glaube ich, auf dem Weg verfilmt zu werden, und sie eben im Grunde auf dem Höhepunkt ihres Ruhms ist, wie man das so sagen kann in einer Exilsituation, und gleichzeitig gerät sie dort in Mexiko eben endlich in Sicherheit angekommen ins nächste Dilemma, nämlich in die Exilantenszene der Kommunisten. Sie ist selber Kommunistin, wie du im Vorgespräch gesagt hast, religiös kommunistisch, eine wirklich linientreue, die eben dort ankommt, unter anderem dort mit Igor und Erwin Kisch lebt, aber in Mexico City, wo eben kurze Zeit später Trotzki umgebracht wird, der große Gegenspieler von Stalin. Das heißt, wir kommen hier, sie kommt quasi aus der einen todesgefährlichen Situation an in der nächsten, ganz weit weg vom eigentlichen Konflikt, aber es hört nicht auf, lebensgefährlich zu sein. Das ist so ungefähr der Punkt, wo wir sind. Und vielleicht fängst du mal an und liest ein paar Seiten, damit wir ein Gefühl bekommen für das Buch und worum es geht.
Ja, wobei, du hast mich jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich jetzt, wir hatten das doch abgesprochen, dass ich die Sache mit Ellis Island vorlese.
Ach so, okay.
Aber das macht nichts. Dann lese ich das natürlich jetzt nicht vor, die Sache mit Ellis Island, aber ich spreche noch mal etwas drüber, was mir nämlich besonders wichtig ist und was im weiteren Verlauf dann nochmal wichtig wird. Also es war diese endlos lange Flucht, diese unwahrscheinliche Flucht, die dann im Schiff, endlich hat man das Schiff von Marseille geschafft, es landet dann in Martinique, es geht weiter. Und das Ziel war immer USA, also Kommunistin hin oder her. Aber USA war das Ziel, USA war der Markt, USA waren Freunde und USA wollte sie hin. Und genau, wie du sagst, sie landet in Ellis Island an und dann kommt ein Schiffsarzt und sagt, sie ist kurz davor, man sieht New York, kommt ein Schiffsarzt und sagt, nö, die Tochter guckt so komisch und sie sagt, ja, natürlich, die blinzelt, weil sie ist sehr müde und kurzsichtig. Nee, das ist eine ansteckende Augenkrankheit. Und es war natürlich klar, die gefährliche Krankheit war Anna Segers selbst. Also als Kommunistin durfte sie nicht ins Land. Und das ist dann auch so diese Schizophrenie, ist gar nicht die Schizophrenie Amerikas, aber die Schizophrenie der Situation, dass die Frau zu gefährlich war, um ins Land zu kommen, aber das Buch wurde kurz darauf ein Riesenerfolg und in Amerika. Sie musste noch selbst die Übersetzung finanzieren, damit es in Amerika erscheinen kann. Es erschien und war sofort mehrere hunderttausend Bücher verkauft, war ein Riesenerfolg und wurde dann von eben dem Land, für den die Autorin zu gefährlich war, für das die Autorin zu gefährlich war, wurde dann den Soldaten nach Kriegseintritt Amerikas als so eine Munitionierung, geistige Munitionierung sozusagen mitgegeben ins Feld, damit die überhaupt wussten, gegen wen es geht und dass es eine Aussicht gibt zu gewinnen. Der Ruhm. Und jetzt bin ich wirklich ein bisschen durcheinander, aber ja, das potenziell lebensbedrohliche hast du angesprochen. Ja, sie war linientreue Kommunistin und nach 1937, nach den Moskauer Prozessen, nachdem viele Genossen abgefallen, sagte man, wenn man noch weiter treu war, wie Arthur Köstler, natürlich nach den Prozessen einen anderen Weg eingeschlagen hatten. Und vor allem nach dem Hitler-Stalin-Pakt, nachdem sie erleben musste, dass ihr Gott, ihr politischer Abgott, mit ihrem Todfeind und Lebensfeind paktiert hatte, was direkte Konsequenzen hatte. Also sie hat zum Beispiel, der Vorabdruck des Siebten Kreuzes in der sowjetischen Zeitung wurde einfach abgebrochen, weil es plötzlich eben Hitler ein Freund war. Das und das alles, diese Widersprüche, musste sie irgendwie in sich klar bekommen. Ja, und Trotzki war vorher da und Stalin hat bewiesen, mein Arm reicht einmal um die Welt. Und ich war jetzt in Mexiko zur Recherchen, auch um an diesen Stationen zu von Anna Segers zu erleben. Und da gibt es auch das Haus noch von Trotzki, diese hohen Mauern, hinter denen er sich verschanzt hatte, die Wachhäuser von den Wachleuten, er war rund um die Uhr von Mauern und Menschen bewacht und trotzdem hatte er plötzlich einen Eispickel im Kopf. Diese Gefahr war allgegenwärtig. Und eine gute Freundin von ihr, Tina Modotti, Fotografin, auch Trotzkis Kind, hatte plötzlich im Alter von gut 40 Jahren Herzinfarkt am helllichten Tag im Taxi bekommen. Man wusste nicht, was das für ein Herzinfarkt war. Genau, und in der Situation sind wir jetzt auf einer sehr, sehr breiten Straße mitten in Mexico City. Vier Fahrspuren in jede Richtung, in der Mitte ein Streifen mit Blumen, hohe Palmen am Straßenrand, kleinere Bäume, Autos rasen meist ohne Licht durch die Nacht. Anna Segers hat es eilig. Sie hat ihre Brille zu Hause gelassen. Sie denkt an ihren Vortrag. Denn sie war auf dem Weg, einen Vortrag zu halten im Heinrich-Heine-Club, denn die Deutschen in Mexiko, Kommunisten hin oder her, Schriftsteller hin oder her, aber sie tun, was Deutsche im Ausland erstmal tun, sie gründen einen Verein. Und Heine-Club war tatsächlich dafür gedacht, so die deutsche Kultur ein bisschen ins Land zu tragen. Sie waren jetzt so an der mexikanischen Kultur, der geschriebenen, nicht so interessiert und sprachen ja auch nebenbei gar kein Spanisch. Neben all den 100 Schwierigkeiten, die diese Immigration bedeutet in Mexiko, war auch, dass Anna Segers kein Wort Spanisch sprach. Und jetzt eilt sie eben zu diesem Vortrag im Heine-Club von zu Hause. Sie denkt an den Vortrag, den Umzug, die Kinder, die Mutter, das Ende des Transit-Romans, den sie auf der Flucht angefangen hatte zu schreiben. Ein Angebot aus Amerika für die Verfilmung vom Siebten Kreuz. Den Streit unter den Genossen, den Krieg, die Heimat. Sie eilt im strömenden Regen über die Straße, die Paseo de la Reforma heißt. Weiter links, oben im Nachthimmel, thront ein goldener Engel auf einer Säule. Am Tag sieht er fast genauso aus wie die Göttin Victoria auf der Siegessäule in Berlin. Dann ist es aus. Die Welt um sie herum, der Regen, die Palmen, der Engel, die Straße, der Club, die Kinder. Anna Segers liegt leblos in der mexikanischen Nacht im Regen. Wer auch immer sie an diesem Abend hier auf der Paseo de la Reforma überfahren hat, er hält nicht an, kümmert sich nicht, hilft nicht. Der Regen rauscht herab, ein paar Straßen weiter zaubert Egon Erwin Kisch den Gästen die Sorgen weg. Kisch war der prominenteste Mitimmigrant eigentlich, der dort mit ihnen war. Andere kennt man heute kaum noch, Bode Use, Ludwig Renn, einige weiter, aber Kisch ragte fast an ihren Ruhm heran und er war eben sehr bekannt fürs Zaubern. Neben seinen Büchern natürlich.
Also fürs Erfinden. Auch fürs Erfinden auch ein bisschen.
Ja, so als Witzbold auch. Und ja. Ich glaube, je tragischer, oder sagen alle, je tragischer, bedrohlicher und schrecklicher die Situation war, desto witziger wurde er, desto mehr hat er gezaubert. Es gibt ganz unterschiedliche Berichte darüber, wer Anna Segers in dieser Nacht gefunden hat. Ihr Sohn Peter erinnert sich, die Notaufnahme des Krankenhauses habe in der Nacht bei ihnen zu Hause angerufen und mitgeteilt, man habe eine bewusstlose Frau am Straßenrand gefunden mit dieser Telefonnummer in der Tasche. Er solle kommen, um sie zu identifizieren. Die Schauspielerin und Lebensfreundin von Anna Segers, Steffi Spierer, erinnert sich, Anna selbst habe ihr erzählt, erst am kommenden Morgen habe ein Mann bei ihrem Mann Rodi angerufen, um ihm zu sagen, er habe seine Frau letzte Nacht gefunden. Habe aber keine Zeit gehabt, sich um sie zu kümmern, er habe sie an den Straßenrand gelegt. Sein Freund habe sich weiter um sie gekümmert, er selbst habe keine Zeit gehabt, sei aber später in die Kirche gegangen, um für sie zu beten. Und Lenka Reinerowa, ihre andere Freundin aus Prag, erinnert sich an zwei polnische Immigranten, die noch am selben Abend in den Heine-Club gekommen seien, um den Versammelten mitzuteilen, dass Anna Segers einen Unfall hatte und dass sie ins Krankenhaus gebracht haben. Reinerowa gehört zu denjenigen, die kaum glauben können, dass Anna Segers an diesem Abend einem Unfall zum Opfer fiel. Denn, so schrieb sie später, ihr Siebtes Kreuz war kein gewöhnlicher Roman. Es war ein Aufschrei, der unüberhörbar wurde, eine Enthüllung und Offenbarung. Er enthüllte Verbrechen und offenbarte die Möglichkeit erfolgreichen Widerstands gegen sie. Und sie fragt sich und alle, hat also jemand den Fahrer mit dem schweren Lastwagen in der verschleierten Finsternis des Regenabends losgeschickt? War ein Unglück geschehen? Oder ein Verbrechen. Anna Segers ist nicht bei Bewusstsein. Der Arztbericht verzeichnet Weichteilwunde der rechten Frontalgegend von 2 Zentimeter Länge, großes subkutanes Hämatom in der linken Schläfengegend, symmetrisches Ekchymosen in beiden Augenwinkeln und vor allem einen linearen Bruch des rechten Frontalknochens. Schädelbruch. Niemand weiß, ob Anna Segers das überleben wird. Und wenn? Niemand weiß, ob sie jemals das Bewusstsein wieder erlangen wird. Ihre Erinnerungen, ihren Verstand, ihre Plauderlust, ihre Erzählkunst, ihr Leben.
Ich wusste davon nichts, von diesem Unfall. Und war deswegen, sowieso mal abgesehen davon, dass die Szenerie, die du wieder mal mit so großer Leidenschaft und Erzählkunst, diese Exilsituation zum Leben wächst, dass in dieser furchtbaren, schrecklichen Situation dann auch noch so ein Schicksalsschlag passiert, der ja in einem normalen Leben schon kaum zu erwinden ist. Aber wenn man sich jetzt überlegt, was das für eine unfassbare Achterbahnfahrt ist, durch die sie durch muss und schließlich dann damit leben muss, dass möglicherweise ein Mordanschlag auf sie verübt wurde, dann frage ich mich, wie man das eigentlich aushält, als Schriftstellerin eben mit einem sicher gesteigerten Wahrnehmungsapparat ausgestattet, mit einer hohen Sensibilität ohnehin, kommt man an auf der Flucht, hat es so gerade eben geschafft und gerät auf einmal wieder mitten in einen so mörderischen Konflikt, der sie fast das Leben kostet. Und
ich weiß, wie sie es aushält, weil sie ist Schriftstellerin. Das ist Glück. Ja. Nee, im Ernst, es entsteht aus dieser Zeit, aus dieser dramatischen Situation, die eben, wie du sagst, doppelt dramatisch ist. Erstens, man hat fast das Leben verloren und zweitens, es könnte sein, dass meine Freunde es waren oder meine Parteifreunde, die ich für sie hielt, die mich umbringen wollen oder die Nazis. Man musste schon echt stabile Psyche haben insgesamt, um in diesem Exil nicht paranoid zu werden, denn es gibt 2000 Seiten FBI-Berichte über Anna Segers in der Zeit. Sie wurde rund um die Uhr beschattet. Von den Nazis wurde sie beschattet. Hilde Krüger, die legendäre Spionin damals, war dort. Und ihre eigenen Leute beschatten sie und schicken Berichte nach Moskau. Man war permanent beobachtet und dann noch in Todesgefahr. Ja, und sie hatte das große Glück, erstmal medizinisch wieder zu Bewusstsein zu kommen. Sie hat ganz langsam ihre Erinnerung zurückgewonnen. Es gibt Berichte von ihren Freundinnen, wie sie erst zählt, wie sie die Tage wiederfindet und wie sie dann vom Licht erzählt. Und sie hat das fast gleichzeitig aufgeschrieben in einer Erzählung, die erstens für mich als Autor dieses Buches ein großes Geschenk war, weil sie war ungeschützt autobiografisch erzählt. Und ich durfte oder habe mir erlaubt zu tun, was natürlich jedem Germanisten im ersten Semester verboten wird, aus der Literatur auf das Leben zu schließen, habe ich mir aber erlaubt, erstens, weil das schön ist, man kann sich alles erlauben, zweitens, weil das tatsächlich autobiografisch ist, sie nennen sie auch selbst bei ihrem Namen wieder Nettie Reiling, ihr Kindername, mit dem sie auf die Welt gekommen ist und erzählt ihre Kindheit in Mainz, hier nicht weit von hier in Frankfurt entfernt. Die Mädchen, mit denen sie befreundet war, Ausflug der toten Mädchen heißt die Erzählung. Und erzählt zum ersten Mal und wirklich letztlich zum einzigen Mal in ihrem Leben, wieder auf deine Frage zu kommen, wie kommt man damit zurecht, zum einzigen Mal schutzlos von sich selbst, unideologisch von sich selbst, ohne positive Botschaft von sich selbst. Und selbst ohne negative Botschaft, denn viele der Mädchen, die sie damals kannten, die fantastische Freundinnen waren, an die sie sich erinnert, sind Nazis geworden, sind Täterinnen geworden, haben ihre Freundinnen von einst als Judensau beschimpft, haben sie verraten, waren letztlich für den Tod zuständig. Und diese Erzählung kennt aber eigentlich kein Urteil, sondern kennt nur die Erinnerung an den Kern dessen, was sie ausgemacht hat als Mensch aus Macht, die Freundschaft, die Heimat und ja, die Mädchen von einst. Also ein weiter Bogen habe ich da geschlagen, aber das ist so, wie ich mir ihre Rettung, auch innere Rettung, erkläre.
Und das Faszinierende ist daran, dass sie, da kann die Ideologie und die ideologische Auseinandersetzung noch so stark sein, aber die Liebe zu Mainz ist noch stärker. Wir sind hier in Frankfurt, du bist Darmstadter, vielleicht muss man da Verständnis haben für jemanden, der aus Mainz kommt oder die aus Mainz kommt. Aber also, das ist jetzt ein doofer Scherz, weil sie sich offensichtlich wirklich unglaublich zurückgesehnt hat.
Ja, aber es stimmt leider trotzdem nicht, was du so schön gesagt hast, dass die Liebe zu Mainz größer war als alles andere, weil die Liebe steigerte sich noch zu Mainz in den Briefen, die sie am Ende des Exils schreibt, es kommt überhaupt fast nur noch meins vor. Und das Leben muss so enden, so sprach sie schon damals, enden, dass sie den Rest ihres Lebens in ihrer Heimatstraße, Forsterstraße in Mainz, ein unendlich langweiliges Leben führt. Aber Hauptsache bei meinen Menschen, bei meiner Landschaft, bei meiner Stadt. Und was macht sie, als sie zurückkehren kann, dann endlich nach Deutschland? Ist nie mehr in Mainz gewesen. Mhm. Weil Ideologie in dem Leben von Anna Segers, muss man sagen, immer, fast immer, das Herz besiegt hat.
Und das ist eine von den vielen Pointen oder diesen kleinen Stellen, die, wo ich mir vorstelle, dass für dich als Autor des mittlerweile, glaube ich, vierten Buches, das so in historischen Konstellationen den Immigranten auf der Spur ist, das wie ein Geschenk ist, wenn man sich vorstellt, festzustellen, sie schreibt kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges einem Stadtverordneten von Mainz einen flehentlichen Brief, er möchte doch so gerne nach Hause kommen, und dann bei der ersten Gelegenheit fährt sie dran vorbei und geht nie. Also das ist wie ein Geschenk natürlich für die, um drüber zu schreiben, aber du machst es auch so en passant, und dabei zerreißt es eigentlich einem das Herz, wenn man sich vorstellt, dass sie gerade eben ja quasi dem Tod entkommen ist, von Händen von Leuten, die sie eigentlich für Genossen gehalten hat, und sie sich trotzdem denen wieder in die Arme schmeißt sozusagen, und nicht mal, also, und dass selbst die Liebe zu der Heimat, nach der sie sich so verzehrt hat, größer ist als also dass quasi das rein Menschliche dann vor der Ideologie so verschwimmt. Was ich, also das war jetzt gar keine Frage, was ich so wirklich unglaublich schwer zu verstehen, also was mir schwerfällt zu verstehen, und das, ich glaube, deswegen sind Bücher wie dieses so wichtig. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, die sitzen da im Exil, ja, und sie reden, 7000 Kilometer von dem ideologischen Konflikt entfernt, reden sich um Kopf und Kragen in einem ideologischen Konflikt. Man könnte sagen, es spielt doch alles überhaupt keine Rolle, ihr seid so weit weg, geht doch auch draußen, es ist die Sonne scheint, es ist Mexiko, esst gut und feiert. Aber es steht alles auf dem Spiel, und sie verstehen sich selbst als Hauptdarsteller dieses Konfliktes, obwohl sie irgendwie in diesem Heine-Club da auch nur sitzen und reden. Und es ist im Grunde unvorstellbar, 70 Jahre später, 80 Jahre später, sich diese Konstellation vorzustellen, dass man sich selber so identifiziert hat mit diesem ideologischen Konflikt, wie diese Figuren das offensichtlich ja alle getan haben.
Ja, schrecklich. Und wir würden sagen, man geht raus und feiert, man ist ja in Sicherheit und wartet einfach, bis es vorbei ist. Aber selbst dafür waren die natürlich überhaupt nicht die Typen, aber man hatte immerhin einen überlebensgroßen Feind. Man hatte einen überlebensgroßen Kampf, und man sah einen Kontinent untergehen, und man sah Millionen Menschen sterben, und nicht nebenbei, sondern im Zentrum von Anna Segers Angst, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, war ihre zurückgebliebene Mutter, von der sie immer am Anfang sogar noch Briefe bekommen hatte, und sie wusste, sie ist in Mexiko und in Sicherheit, mit schlechtem Gewissen natürlich immer, und sie wusste es nicht, aber ahnte immer, was jetzt mit ihrer Mutter geschieht. Sie hatte immerhin Anna Segers den ersten Roman über ein Konzentrationslager geschrieben, also sie wusste über ein deutsches Konzentrationslager, sie wusste sehr viel, wusste viel zu viel. Und man wusste, ist jetzt der Abtransport, sie ist jetzt im KZ, muss sie jetzt sterben, und sie ist in Mexiko in der Sonne und kann nichts tun. Grauenvolle Situation. Ja, und dann ist das mit diesem Kommunismus, ist schrecklich. Und es wird ja immer schlimmer im Leben von Anna Segers. Ihre Lügen, ihre Selbstverleugnung wird ja in der DDR, nimmt ja grauenvolle Ausmaße an. Sie blieb ja wirklich treue Kommunistin bis zum Schluss. Mauerbau als besten Tag in der DDR gefeiert, während sie selbst in Brasilien war. Wurde auch von der Partei zu öffentlichem Opportunismus gezwungen in öffentlichen Prozessen gegen Walter Janker. Ja, sie war, du hast es am Anfang gesagt, ängstlich, aber das ist für mich jetzt, der eben nicht wie Reich Ranicki Zeitgenosse war, sondern Nachgeborener, schon fast für mich schon Urteil zu viel. Sie war gläubig, also sie war Jüdin, aber ist aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten in dem Moment eigentlich, als sie Kommunistin wurde, und auch das Siebte Kreuz ist nicht nur wegen dieses übergroßen Symbol, sondern eigentlich auf jeder Seite ein Roman einer Gläubigen, die an Erlösung glaubte, nur eben Erlösung auf Erden. Und von so einer Religion oder von so einem tiefen Glauben kann man sich nicht so leicht verabschieden. Und dann, ja, man hatte dann schon auch zu viele Lügen hinter sich. Man hatte eben die Prozesse 37, man hatte die Vorwürfe von Arthur Koestler, von den Genossen hinter sich. Man hatte all die, man wusste ja all das. Man hatte den Hitler-Stalin-Pakt sogar in sich irgendwie vor sich gerechtfertigt. Es war dann, so erkläre ich es mir heute, einfach irgendwann zu spät, zu sagen, vielleicht war alles falsch. Es war die Grundlage ihres Lebens. Es war dann irgendwann für sie zu spät.
Sehr ohnehin völlig unangemessen aus dieser historischen Entfernung darüber moralische Urteile abzugeben, und das tust du hier auch nicht. Aber vielleicht können wir jetzt doch an der Stelle dann nochmal zurückkommen auf die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Du hast jetzt gerade Arthur Koestler erwähnt, der auch zu Tode verurteilt wurde und dem entkommen ist, der als Kommunist eben vom Glauben abgefallen ist und dann von den Kommunisten eben hingerichtet werden sollte, und der eben das, glaube ich, das Enthüllungsbuch über diesen ideologischen Konflikt geschrieben hat, Sonnenfinsternis, der eben auch auf der Flucht entstanden ist, ähnlich so wie Transit oder eben das Siebte Kreuz, und der sich aber eben anders entschieden hat. Und wenn du jetzt nochmal so überlegst, das sind ja nicht nur, sind das nur biografische Zufälle, oder ist das eine Charakterfrage, dass sich Anna Seghers so weiter treu geblieben
ist? Ja, da wird es jetzt psychologisch. Das letztlich ganz genau weiß ich sie nicht. Und dann viel mehr verstanden habe ich nicht, aber ich hatte das große Glück, ihren Sohn Peter noch zu treffen. Lebt noch, ist 94 Jahre alt, lebt in Paris und heißt schon lange nicht mehr Peter, sondern Pierre. Und der hat ein sehr inniges, gutes Verhältnis aus der Ferne später zu seiner Mutter gehabt. Aber er hat sie auch erlebt. Er hat sie erlebt, wie er ihr wider besseren Wissens den Hitler-Stalin-Pakt als kleiner Junge erklärte. Und er meinte, er hat es nicht richtig verstanden, aber er hat vor allem am Ende des Exils, da war er 18 Jahre alt, wurde er von dem damals besonders linientreuen Walter Janka, der später Aufbauverleger war, zu einer Art Tribunal geladen, als 18-Jähriger. Sohn von Anna Seghers, er habe die falschen Freunde und der müsse jetzt mal auf Linie gebracht werden. Und erst damals, so hat er es mir geschildert und auch in einem eigenen Buch schon mal beschrieben, richtig verzweifelt zu seiner Mutter gegangen, zu sagen, was soll ich denn jetzt machen? Die verbieten mir die Freunde, die verbieten mir alles. Ich bin doch überhaupt nicht Teil von euren Scheißkämpfen. Was soll ich tun? Und sie sagte ihrem eigenen Sohn einfach nur in Mexiko, halt einfach die Klappe. Sie hat nicht hinzugefügt, das mache ich schon mein Leben lang, aber es ist so. Stefan Hermelin hat über sie mal gesagt, sie barg in ihrem Leben tausende Schreie, die niemals laut wurden. Ja, Angst. Vielleicht ist es, war sie einfach ein ängstlicher Mensch und dachte, das sei ein gutes Rezept für den Sohn auch. Und der war stark genug, schlau genug, unabhängig genug zu sagen, okay, ich bin hier raus. Sobald er es konnte, ich glaube, einen Monat nach Kriegsende war er auf dem ersten Schiff nach Europa und nicht nach Deutschland, nicht in Irland, ging nach Paris und hat sich ein ganz eigenes, unabhängiges Leben aufgebaut und konnte auch so irgendwie ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter in der Ferne bewahren.
Ich finde, eine der eindringlichen Szenen ist, eine der vielen Szenen, wo du nicht genau weißt, was eigentlich passiert ist, aber es dann erzählerisch trotzdem beklemmend darstellst, dass man nicht weiß, wie sie eigentlich den 8. Mai 1945 begangen hat, dass man nicht weiß, ob sie gefeiert hat. Es gibt eine andere wahnsinnig eindringliche Szene, wie du sagst, dass sie bei Pablo Neruda Stalingrad gefeiert haben. Da weiß man wohl, wo sie waren, aber man weiß nicht, ob sie überhaupt gefeiert hat, weil sie wahrscheinlich schon mit dem Gedanken einen Schritt weiter war, wie geht's jetzt weiter? Also im Grunde war das nur so eine Etappe, so ein Etappenziel. Und es bedeutet aber jetzt nicht, dass irgendwie der Frieden einkehrt für sie, sondern es ist eine noch größere Frage, die sich stellt, wohin jetzt, als was jetzt, was werde ich werden, wem werde ich begegnen?
Ja, zwei Sachen. Also von Egon Erwin Kisch weiß man es immerhin, wie er den 8. Mai verbrachte, und die beiden waren sich in vielem sehr ähnlich. Und da gibt es so ein ganz tragische Berichte, dass er erschüttert war. Und dann wird er gefragt von der jungen Lenkerreinerer, warum denn jetzt erschüttert? Das ist jetzt unser Sieg. Die sagt, nee, aber was werden wir jetzt alles erfahren? Das finde ich so einen irren Satz. Also man hat das bislang als Ahnung und als Angst und als Bedrohung, aber er weiß, wir fahren da jetzt hin und wir werden jetzt, wir wissen noch gar nicht alles und wir werden all das erfahren. Also das auf der einen Seite, aber schlimmer war natürlich, genau wo du sagst, die Kämpfe wurden immer schlimmer zwischen den Kommunisten untereinander, weil man hatte wahnsinnige Angst auch davor. Das Traumreich würde jetzt errichtet werden, dafür gab es berechtigte Hoffnung, dass es eine Ostzone in Deutschland geben wird mit einer kommunistischen Regierung. Aber erstens, man war als Kommunist im falschen Exil gewesen, die Linientreuen, die wahren Kommunisten, hatten Moskau überleben müssen, waren dort im Hotel Motopol oder Lux, wo auch immer. Unendlich viel schlimmer als Mexiko natürlich, aber gleichzeitig, ja, man war irgendwie im verdächtigen Exil. Mhm. Und man wusste einfach, ich habe es am Anfang gesagt, Anna Segers war eine linientreue Kommunistin, nur war sie manchmal nicht sicher, wo die Linie verläuft. Das war das Hauptproblem von diesen Leuten. Man war unendlich weit weg vom Zentrum der kommunistischen Macht und man wusste es wirklich nicht.
Und die Linien änderten sich ja auch ständig.
Also änderte was, sich. Dieser Paul Merker, dieser schreckliche Vorsitzende, dann irgendwann hat er dann so eine Linie ausgegeben, was dann spätere Zusammenarbeit mit Nazi-Offizieren angeht, das war er sogar abgewichen von der Stalin-Linie und so weiter. Und sie hatte Freunde, ihr bester Freund dort, Georg Stiebi, wurde daraufhin aus der Partei ausgeschlossen, falsche Linie, und sie stimmte immer dafür. Sie stimmte dafür. Und da bin ich manchmal schon versucht, später in der DDR dann doch etwas zu urteilen. Sie war so berühmt. Sie war auch in diesem Kreise der abgemeldeten, armen und irgendwie da versprengten Typen, hatte sie schon unglaublichen Vorteil einfach dieses Weltruhms und des Geldes nebenbei. Also die hatten ja auch alle kein Geld, man musste immer gucken, wie komme ich überhaupt weiter. Man war in jedem Sinne von der Partei abhängig. Da denke ich schon manchmal etwas billig vielleicht, aber ja, sie hätte schon etwas freier sein können. Sie hätte vielleicht als einzige gegen den Ausschluss ihres Freundes Georg Stiebi stimmen können. Aber so, ja, aber Ausgangspunkt der Frage, ja, die Angst wuchs, je näher die so sehr ersehnte Heimkehr kam.
Und du hast jetzt gerade das Stichwort gegeben, Freiheit, weil es gibt einen, ich will nicht sagen Gegenspieler, aber so, es gibt eine zweite Hauptfigur in diesem Buch, nämlich den Maler Diego Rivera und seine Frau Frida Kahlo, eine mittlerweile, muss man sagen, viel, viel berühmtere Malerin als Diego Rivera, der mal ein Superstar, glaube ich, der Kunst gewesen ist, die heute eben, wie du auch beschreibst, eben halt einfach der mexikanische Superstar ist. Die beiden leben auch in Mexico City und du beschreibst sie im Buch, ich übergebe dir gleich, dass du es vorliest, Das ist wie schwarz und weiß oder sagen wir wie sehr, sehr bunt und sehr, sehr trist, wie du die ungeheure Freiheit des Kommunisten oder sagen wir mal ganz großzügig des Linken, Diego Rivera, auch ein Künstler, der linientreuen Anna Segers gegenüberstellst. Und man hat so beim Lesen das Gefühl, also da können wir gleich drüber sprechen, dass eigentlich in diesem Buch drinsteckt, dass du fast noch etwas lieber ein Buch über Diego Rivera geschrieben hast, weil der dich einfach so fasziniert. Aber ich würde dich einfach bitten, es selber vorzulesen, damit man einen Eindruck davon bekommt.
Ja, nicht, dass du das jetzt wegerzählst.
Genau, ich deswegen stoppe ich jetzt, dass ich nicht für dir die Pointe verrate.
Doch, die Pointe hast du schon verraten. Genau, ein Diego Rivera-Buch, das wäre mal schön. Aber das mit dem Nachruhm ist echt interessant. Ne? Also es gibt das ja manchmal. Und in dem Fall aber so in Reinkultur mit den beiden. Wirklich, Frida Kahlo war die Ehefrau von, als sie lebte. Also er war einfach the man. Das hatte vielleicht aber auch doch viel, erstens mit der Größe seiner Bilder und dann auch der Größe seines Körpers zu tun. Ja, wie gut war es da für sie in ihrer immer schwerer zu bekämpfenden Verzagtheit, hier auf diesen mexikanischen Räuber Woinock zu treffen? Und da muss ich wieder natürlich kurz zurückblenden, denn Räuber Woinock ist ein frühes Märchen von Anna Segers. Auch mit ihre stärksten Texte eigentlich, die sie geschrieben hat, sind Märchen gewesen. Und ihre Kinder haben die bis zum Schluss überhaupt am besten gefunden. Und dieser Räuber Woinock trifft auf so eine urkommunistische Räubergemeinschaft. Das ist so eine ganz archaische Geschichte. Und der ist aber, ja, würde man sagen, so ein Clan-Chef. Also der ist wirklich, aber nur ohne Clan. Also der ist einfach so ein absoluter Superräuber. Und die wollen ihn unbedingt für ihn gewinnen, weil er muss ihnen doch helfen. Ist klar, dass er auch in diese kommunistische Räubergemeinschaft rein muss. Und der blieb aber so ein Extremindividualist. Und das ist so eine frühe Geschichte, der eigentlich auch eine Partei, aus Parteisicht beschrieben, würde man sagen, eigentlich eine falsche Figur, weil er sich in diese Gemeinschaft eben nicht eingemeinden lässt. Wird dann später bestraft mit Tod und Einzelgrab. Aber es ist trotzdem in der Geschichte, zweifelt man keine Sekunde, dass die Erzählerin diesen Räuber Woinock fantastisch findet. Na und jetzt in Mexiko den echten, den mexikanischen Räuber Woinock. Diese Naturgewalt, den Riesen, den Frosch, den Umgestalter der Geschichte, den Geschichtenerzähler, großen Esser, großen Trinker auf Diego Rivera. Ach so, deswegen meinst du, dass ich, das ist eigentlich meine Geschichte, weil er so gerne isst und trinkt. Ja, das stimmt. Sie war echt so eine ganz, also von, genau, wie du schon sagst, auch den 8. Mai nicht geweiht, aber auch sonst so feiern mit Anna Seghers. Ja. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen trauriges, traurige Party. War schon sehr streng auch. Dessen Geschichtsbilder im Cortes-Palast in Cuernavaca sie so oft bewundert hatte. Einer von vielen Palästen in Mexiko, die er mit seiner Neudeutung oder man kann ruhig sagen Wahrdeutung der Geschichte Mexikos bestückt hat. In diesen riesigen Gemälden in einem weitgehend analphabetischen Land hat er die Geschichte eben nicht als Siegesgeschichte der Spanier und Eroberer erzählt, sondern als die Geschichte der wahren Mexikaner, der Ureinwohner. Jetzt endlich lernte sie ihn auch persönlich kennen. Und diese Bekanntschaft war fast noch gewaltiger als die mit seiner Kunst, die sie zuvor in Cuernavaca kennengelernt hatte. Was für ein mitreißender, freier Mensch. Ein Kommunist und frei. Mal Trotzki-Freund, mal Stalin-Anhänger, aber im Grunde folgte er nur sich selbst. Es war, als trüge er in seinem riesigen Bauch stets einen inneren Kompass mit sich herumher. Seine Linie gab er sich selber vor. Und wenn er für die Leute seiner Partei in all seiner Unabhängigkeit nicht mehr tragbar erschien, schloss er sich eben einfach selber aus. Mit dramatischer Geste, wie damals mit der zerschlagenen Turmpistole. Gibt so eine Parteiversammlung, wo er dann einfach zu. Ja eben, er war nicht mehr tragbar und er meinte, gut, wenn es so ist, aber ich mach's selber. Hat ihm auch gern geschossen. Eigentlich benutzte er ja immer echte Pistolen, da sind wir schon, trug stets mindestens eine mit sich herum. Einmal berichtet Pablo Neruda von einem Streit Riveras mit dem Trotzki-Attentäter David Alfaro Siqueiros. Mit diesem Siqueiros war es bei einer öffentlichen Diskussion zu einem etwas heftigeren Streit gekommen. Neruda schreibt, als ihnen in einem dieser Streitgespräche die Argumente ausgingen, zogen Diego Rivera und Siqueiros große Pistolen und schossen fast gleichzeitig. Allerdings auf die Flügel von Gipsengeln an der Decke des Theaters. Als die schweren Gipsfedern auf die Köpfe der Zuschauer fielen, verließen diese fluchtartig das Theater und die Diskussion endete mit starkem Pulvergeruch und leerem Saal. Was für ein Unterschied zu den fruchtlosen, angsterfüllten Debatten der deutschen Exilkommunisten. Diego Rivera war nicht der Mann, vorsichtig die Mehrheitslinie zu ertasten, um dann sicherheitshalber auf die opportune Meinung einzuschwenken. Wer diesem Mann verboten hätte, aus Gründen der Parteiraison einen Freund zu besuchen, hätte bestenfalls ein großes Gelächter geerntet. Oder einen Warnschuss irgendwo knapp über den Kopf des Verbieters hinweg. Rivera schoss einfach oft und gerne. Das war selbst im Pistolenland Mexiko ungewöhnlich. Einmal erging ein Haftbefehl gegen ihn, weil er auf einen Lastwagen geschossen hatte. Er verteidigte sich, der Fahrer habe ihn absichtlich überfahren wollen. Und er fügte zu seiner Verteidigung hinzu, wer hat nicht schon mal in die Luft geschossen, um das neue Jahr zu feiern? Wer hat im Laufe von 30 Jahren oder mehr nicht wenigstens einmal aus purer Freude geschossen, auch wenn er nicht den Segen der Verfassung hatte? Wer hat nicht schon einen Schuss abgegeben, nur um die Aufmerksamkeit des Kellners auf sich zu lenken? Dieser Mann war für Anna Seghers Mexiko. Seine urwüchsige Kraft, seine Liebe zum Volk, sein aberwitziger Größenwahn, sein Glaube an die Kunst, seine Rücksichtslosigkeit, das ganze Riesenhafte, Gigantische seiner Bilder. Dass er vom Staat bezahlte und geförderte Staatskunst machte und trotzdem frei blieb. Dass er sich von amerikanischen Millionären wie Rockefeller für riesige Bilder am Rockefeller Center bezahlen ließ und dort aber an eine der Zentralen des Weltkapitalismus einen riesigen Lenin hineinmalte. Egal, was die Auftraggeber sagten, dass hier ein Mann war, der die Geschichte Amerikas umschrieb, die Vergangenheit neu schrieb und die Zukunft eines vereinten, großen, sozialen, menschenvereinenden Überamerikas malte, mit sich selbst als Künstler, Präsident und Vorausweiser, Städte, Paläste, Hotels mit seinen Visionen bemalte. Wie groß war dieser Mann? Und wie klein dagegen die Streitigkeiten über Tendenzkunst oder reine Kunst, wie sie beinahe täglich führen musste.
Das sind wirklich herzzerreißende Passagen, wann immer du die beiden und eben auch Frida Kahlo aufeinandertreffen lässt, weil man so denkt, größer könnte der Unterschied nicht sein. Und es wird einem auch klar, was du eben auch schon gesagt hast, sie war doch auch so berühmt wie Rivera. Sie war später so berühmt wie er. Und Rivera ist einfach so ein Anarchist als Linker eben in Mexiko und tut, was er will. Hat aber offensichtlich das Ziel nicht aus den Augen verloren und ist dann so disruptiv und macht dann halt eben, was er meint. Und, Und sie bleibt so linientreu und traut sich nicht. Und sie ist aber eigentlich ja genau wie er geschützt durch diese unglaubliche Popularität, die sie auch hat. Aber er nützt sie ganz anders. Und das ist so hart, wenn man so sieht, wie das aufeinanderprallt. Also die sind natürlich zwischen...
Und wir wissen halt auch nicht, ja. Du sagst so, sie war geschützt, ja, oder ich, vielleicht habe ich es auch selbst so gesagt, aber wir wissen es halt nicht. Wissen, ja. War sie geschützt oder nicht? War sie geschützt? Man weiß es eben nicht. Waren ihre Kinder geschützt? War ihr Mann geschützt? Aber ja, als Sehnsucht hatte sie es, aber sie hatte eben nie den Mut.
Und dann gibt es eben die Passagen in dem Buch, die, in denen du beschreibst, wie sie auf dem Dach ihres Hauses unter so einem Segel schreibt. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen gratis, aus der Perspektive von heute drauf zu schauen. Wenn man denkt so, diese Exilgeschichten sind natürlich auch alle Geschichten einer Internationalisierung. Diese Deutschen, also eine Mainzer Schriftstellerin, trifft auf einmal Diego Rivera und landet auf einem ganz anderen, in einer ganz anderen Erdkreis, unter ganz anderem Wetter, ganz anderes Klima, ganz andere Farben. Und sie sagt zwar an einer Stelle, zitiert so das, dass es ihr gut ging, aber man hat so das Gefühl, sie hätte, was wäre gewesen, wenn sie es umarmt hätte, wenn sie gesagt hätte, ich bleibe hier, wenn es möglich gewesen wäre, einfach zu sagen, ich bleibe in Mexiko, weil das wirklich möglicherweise die Alternative zu einem Leben ist, von dem ich gar nicht weiß, was es mir noch bietet. Und das ist sehr gratis, das im Nachhinein zu sagen, aber die Verheißung des Südens sozusagen, und auch Mainz ist natürlich im Grunde schon auch eine mediterrane Gegend, mehr oder weniger, aber einfach zu sagen, man ist doch hier unter anderem Licht angekommen, warum bleibt man nicht? Also man bleibt unter brennendem Licht dort und denkt, es geht jetzt hier von Neuem weiter. Und das zerreißt einem ein bisschen beim Lesen, weil es ja diese Alternative vielleicht gegeben hätte, zu bleiben, statt sich wieder in diese bleiernde, lebende Diskussion wieder hineinzubegeben, die lebensgefährlich ist.
Stimmt. Vielleicht hätte sie es auch gemacht, wenn sie gewusst hätte, wie die sozialistische, kommunistische Wirklichkeit sein wird. Also erstens, die erste Antwort ist das, was wir angedeutet haben, diese Sehnsucht nach Deutschland, aber vor allem nach Mainz, war überbordend. Sie musste zurück. Aber dann haben wir auch gesehen, sie ist ja gar nicht hingegangen nach Mainz, also weil dann die Politik zugriff und sie hat dann... Für mich auch ein besonders bewegendes Zitat, das sie nach ihrer Rückkehr dann in Ostberlin dann selbst aufschrieb. Ich spüre, wie ich vereise. Und fügt auch gleich hinzu, das ist jetzt nicht eine Frage des Wetters, sondern des inneren Vereisens. Und das war jetzt klar, dass all das, was sie in Mexiko gehasst hat, diese kleingeistigen Fragen, dass das in Zukunft ihr Leben bestimmen wird. Aber vielleicht gehört auch das dazu, was Reichranitzky sagte, sie war ängstlich. Heimat verbunden, Kommunismus verbunden, als Kommunistin in Mexiko zu bleiben. Auch dann, wer hätte, die Kinder waren schon weg, von dem Mann hatte sie sich auch weit entfernt, sie sprach immer noch kaum Spanisch. Ich weiß nicht genau, es gibt kein Anzeichen dafür, dass sie es jemals irgendwie als Option geprüft hätte, einfach zu bleiben.
Aber ein kleines bisschen hast du es dir beim Schreiben gewünscht, dass es da wäre, diese Sehnsucht, dass sie bleibt?
Solche Wünsche habe ich beim Schreiben nicht. Ach, für sie, dass ich so für sie das gewünscht hätte. Das ist ja ein romantischer
Das ist gar nicht romantisch, weil es auffällig ist, wie der Stil sich verändert, wenn du von Rivera schreibst oder von ihr. Und dass ich das Gefühl habe, also ich habe so nachgedacht beim Lesen und auch Vorbereitung dieses Gesprächs. Es gab eine Zeit, in der ich, glaube ich, außer meinen eigenen Texten keine Texte so oft gelesen habe wie deine, als wir noch Kollegen waren. Und es einfach ganz auffällig ist, weil du so hast so Signale und so Lieblingswörter oder so. Und die sind bei Rivera ganz oft da. Das ist dann der Schock oder die Nicht, die Farbe, das Helle und Klare. Und man merkt so genau, dass hier beim Schreiben dein Herz richtig aufgeht, wenn du Rivera beschreibst als Figur. Der ist eine richtige Weidermann-Figur, muss man eigentlich sagen. Und dass ich das Gefühl hatte, so ein kleines bisschen hättest du dir gewünscht, dass da was abfärbt oder so. Das ist natürlich alles überhaupt nicht zulässig, aber für die Dauer der Erzählung sozusagen, der Konstellation, die du hier abermals wieder beschwörst, wie du ja oft Konstellationen beschwörst, hat man das Gefühl, da ist dass du ganz entfernt im Hintergrund eine vertane Chance beschwörst. Wie wäre es gewesen, wenn...
Vielleicht hätte ich es nicht so genannt, vertane Chance, aber dass ich das sozusagen dramatisch spüre und sicherlich möglicherweise dramatischer spüre, als Ana Segers es gespürt hat, dass diese Sehnsucht nach diesem Diego Rivera-Typ, das stimmt natürlich. Also es gibt ja Texte von ihm, also ich habe es mir jetzt nicht erfunden. Also es sind da schon so liebesartige Texte, die sie schreibt. Und interessant, wieso aber Mexiko für sie vielleicht doch unmöglich war, ist vielleicht die Ehefrau von Diego Rivera, weil ich daran kann man so gut erkennen, was Ana Segers wer Anna Seghers war, was Anna Seghers für eine Kunst betrieben hat, für einen Kunstbegriff hat und wer sie eben nicht war. Denn ich habe für dieses Buch wirklich geradezu verzweifelt nach Spuren einer Bekanntschaft zwischen Frida Kahlo und Anna Seghers gesucht. Allein schon eben, weil sie auch bis mehr denn je, je länger Frida Kahlo tot ist, desto mehr wächst immer noch der Ruhm, immer noch mehr Ausstellungen. Auch dort, wenn man in Mexiko ist, ist es ungeheuerlich. Ganze Viertel sind von Frida Kahlo Bildern beherrscht. Amerikanische Touristen stehen morgens um 5 vor diesem Haus und hoffen, jenseits des immer ausgebuchten Internetzugangs noch reinzukommen. Ein Superstar. Und unter anderem deswegen, aber auch, weil ich es sonst auch interessant gefunden habe, habe ich danach gesucht, was gab es denn da für Verbindungen? Und es gibt nichts. Aber sie muss sie gekannt haben, die war ja damals nicht irgendwie unbekannt. Und sie kannte, Seghers kannte Diego Rivera, sie muss Frida Kahlo gekannt haben. Und ich bin sicher, es war so eine Art instinktive Abwehrhaltung. Denn Frida Kahlos Kunst ist natürlich das Gegenteil von Anna Seghers Kunst. Oder Anna Seghers hat es einmal in diesem unbeobachteten Moment, dem Ausflug der toten Mädchen, als sie aus dem Totenreich zurückkam, gemacht. Sich selbst entblößt in der Kunst, zu sich selbst nach den eigenen Wurzeln geschaut. Und das war ja das, was Frida Kahlo, die auch mindestens so strenge Kommunistin war wie Anna Seghers, trotzdem immer verbunden hat. Es ging immer um sie, es ging immer um ihren Schmerz, es ging immer um ihre Wurzeln in die Welt, aber es ging immer um Selbstentblößung. Und das war eben auch Mexiko oder Frauenkunst in Mexiko. Und davor hatte, glaube ich, Anna Seghers, das wirklich sagen zu können aus ihrem Werk, dafür hatte sie nun wirklich allergrößte Angst. Auch weil sie ihre eigenen Lügen natürlich kannte, weil sie die dunklen, ungewissen, unausgesprochenen Stellen in ihrer Psyche kannte und so. Und diese Form der Selbstentblößung musste ihr zutiefst unheimlich sein.
Da gibt es eine tolle Formulierung, du sagst, dass Frida Kahlo Röntgenbilder der Seele, also Röntgenbilder der eigenen Seele anfertigt. Und
gleichzeitig hatten die auch so eine, wenn ich das noch kurz anfügen kann, die hatten wirklich so eine parallele Geschichte, weil sie eben beide auch Versehrte waren. Also Frida Kahlo, das ist nun wirklich, jeder, der einmal ein Frida Kahlo-Bild gesehen hat, weiß, das hatte sehr früh einen dramatischen Autounfall, auch im Verkehrsunfall in Mexico City, in dem sie eine Straßenbahn, glaube ich, oder Bus sich so eine Eisenstange durch ihren Körper bohrte. Dieser Schmerz hat ein Leben gedauert. Und eben, Anna Seghers hatte ihren Unfall, den sie hatte, und die eine, beide haben daraus Kunst gemacht. Anna Seghers für einen kurzen, unbeobachteten Moment und Frida Kahlo ihr ganzes Leben.
Und du sagst an einer Stelle, dass es eben bei Anna Seghers um den inneren Bezirk geht. Also, dass sie dieses kleine Innere in ihr drin und dass die, also deswegen meinte ich es auch stilistisch, deswegen, um mal auf den Stil zurückzukommen, es ist halt so, dass ich finde es einfach faszinierend, wenn man deine Texte so gut kennt, dass du sagen wirst, bei Diego Rivera und auch bei Frida Kahlo wird alles ganz groß und weit und bei Anna Seghers jetzt immer kleiner und immer blasser und immer die Farben, du ziehst die Farben raus, es ist natürlich sicher auch die Geschichte, aber ich finde so interessant, jetzt bei dem Buch, bei dem Ostende-Buch, beim Retterepublik-Buch, dein Herz hängt natürlich an den Dichtern, die denken, dass sie die Welt verändern können, dass die Literatur so groß ist, dass sie mehr ist als nur Bücher. Aber ich finde eben auch so interessant, wie du da nach immer wieder gleichen, sozusagen, du suchst nach Autoren, die den Augenblick feiern, das Helle und das Klare und den Ausbruch, die Leidenschaft, ins Leben hinauszugehen und so weiter. Und ich finde daran so interessant, dass du schreibst ja jetzt nicht diese Bücher, du schreibst diese Bücher über vergangene, abgeschlossene Epochen, wo quasi sozusagen Stillstand herrscht, wo gar keine Bewegung mehr da ist. Die Bewegung bringst du erzählend rein. Und ich finde das auf eine Art und Weise, das ist jetzt ein gar nicht guter Ausdruck dafür, aber so anrührend, dass du, glaube ich, den immer wieder so in die Vergangenheit zurückrufst, ihr wart doch schon so weit, ihr seid doch schon draußen gewesen, ihr hattet sozusagen eine innere schreibende Öffnung ins Moderne, in die Zukunft. Dann kam natürlich Hitler, aber sozusagen als du nochmal wie so einen Ermutigungsruf wieder zurückbrüllst und sagt, ihr wart doch schon so weit, ihr wart im Grunde die Alternative, die dann zerstört gewesen wäre, Aufbruch, Zukunft und all das.
Und da gebe ich dir sofort, also erstens, Wahnsinn, ist das so schön gesagt natürlich, oder freue ich mich, wie du das beschreibst. Und da komme ich aber zurück zu dem, dass du vorhin sagst, ich hätte ihr gewünscht, in Mexiko zu bleiben. Das ist mir nicht eingefallen, aber tatsächlich die zweite Hälfte oder das letzte Drittel ihres Lebens, das hätte ich ihr jetzt aus der Nachperspektive wirklich wahnsinnig gern erspart. Ja. Weil sie hat eben nicht nur ein scheiß Leben, also als Funktionärin, aber doch in dieser DDR diese echte, komplette Vereisung erlebt, sondern sie hat eben auch, und auch das wird sie geahnt haben, einen weitgehenden Bankrott als Künstlerin erlebt. Mhm. Also das, die Freiheit war eben dann völlig weg in der DDR. Und da hat auch wieder unser Freund Reich-Ranicki die brutalsten und ungeheuerlichsten Verrisse geschrieben. Überhaupt, also bösartiger hat er, glaube ich, überhaupt, hat oft bösartig geschrieben, aber über die späte, so bösartig wie über die späte Anna Seghers, so vernichtungsfroh, kann man fast sagen, hat er über kaum jemand geschrieben. Und erstens natürlich aus enttäuschter Liebe, zweitens aus Übertreibungslust, aber drittens, weil es eben natürlich auch stimmte. Also das in jeder Hinsicht, das Leben, das sie dann privilegiert natürlich in der DDR, aber trotzdem leben musste und wissend, was sie verraten hat, das ist schon dramatisch. Und es gibt diese eine Stelle aus dem Nachleben, da hatte ich jetzt schon mal angedeutet, ich versuche es jetzt noch mal kurz zu beschreiben, die ich am schlimmsten fand, dieser eben jener Walter Janka, der dort in Mexiko so linientreu war und den Sohn verhört hat, wurde ja später Verlag dieses Verleger dieses Verlages, Aufbauverlag, war eine mächtige Figur im Kulturleben und stürzte dann in der Folge des Ungarnaufstandes auch im Rahmen dieser ganzen Unsicherheit. Und sie war mit Schuld an ihrem Sturz, ohne es zu wissen. Denn sie hatte ihn gebeten, Georg Lukács, den ungarischen Kommunisten aus Ungarn, der durchaus als Teil der revolutionären Bewegung verstanden werden konnte, in die DDR zu holen, hatte sie ihn gebeten, Janka, und Janka hatte es versucht zu tun, und das war dann zentraler Anklagepunkt, die ihm dann später 5 Jahre Einzelhaft einbrachten. Und sie wurde gezwungen, Anna Seghers, diesem Prozess beizuwohnen, wie Walter Janka, wie so viele Prozesse damals, ohne wirklichen Grund, einfach von einem Laune des Schicksals der Partei von anderen verurteilt wurde allein. Und sie musste im Publikum sitzen, sah zu und schwieg. Und Walter Janka hat auch später geschrieben, nach 5 Jahren Einzelhaft, die er zu Teilen durchaus ihr zu verdanken hat, da sind sie sich wieder begegnet und sie hat nicht mal nachgefragt. Sie hat nicht mal gefragt, wie war es, gab auch nichts zu besprechen. Aber solche Szenen zeigen natürlich, sie wusste ganz genau, was sie tat. Und sie hat öffentlich zumindest nie dagegen widersprochen. Ja, und da kann ich schon sagen, das würde man jedem Menschen gerne ersparen. Und ihr, dieser Frau, die diese Bücher geschrieben hat, die das auch wusste, Ausflug der toten Mädchen ist ja nur sozusagen eben ein besonders ungeschütztes Buch, aber auch Transit, dieser Flüchtlingsroman, ist ja ein ungeheure, wirklich zu Recht immer noch viel gelesene Weltliteratur, aber vor allem das Siebte Kreuz, die genau nur davon erzählt, es kommt auf uns an, es kommt auf dich an, es kommt auf den Einzelnen an, der Einzelne kann alles erreichen, der Einzelne ist immer eine Bresche, ein entkommender Flüchtling, das ist es. Der Zweifel an der Allmacht von ihnen, der Einzelne ist es, und sie selbst hat in ihrem Leben dieses grausame Gegenteil gelebt, und das ist einfach schrecklich.
Also es ist, und diese unglaubliche Spannung, dieser in Wahnsinn, also wir reden über Kommunismus, dieser Wahnsinnswiderspruch sozusagen zwischen den beiden, der trägt das ganze Buch, weil man es kaum aushält. Die Vorstellung, dass sie zum Schluss da in Adlers Hof in ihrer Reihenhaussiedlung sitzt und eine ihrer Romanfiguren von Spencer Tracy für Hollywood gespielt wurde, das, man kriegt das ja gar nicht zusammen im Kopf, wie das gleichzeitig geht, wie sie sich auch selbst betrachtet haben muss. Und ich musste die ganze Zeit dann jetzt auch dran denken an einen ganz anderen Immigranten, Exilanten, nämlich Erich Maria Remarque, der, wo man jetzt auch sagen könnte, ein ganz, also das Siebte Kreuz vergleichbar wie im Westen, nichts Neues. Auch genauso, also genauso spät geehrt von der Heimatstadt Osnabrück, wie eben Anna Seghers sehr spät eben von Mainz geehrt wurde. Und der auch nicht glücklicher wurde davon, dass er Ruhm hatte, aber der zumindest auf der hellen Seite des Lebens quasi irgendwie angekommen war in der Schweiz, irgendwie sein Leben lang auch Heimweh nach Osnabrück hatte, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass der auch doch eher in der Welt angekommen ist als Exilant, als Anna Seghers das gewesen ist. Und das, glaube ich, meine ich mit der vertanen Chance. Ich meine, das ist eigentlich wirklich unzulässig und wirklich auch nicht seriös, das zu sagen. Aber das Buch beschreibt Mexiko und das Nachwort ist wunderschön, wie du eben nochmal mit Mascha, mit deiner Tochter, hinreist und eben auf den Spuren unterwegs bist und beschreibst einfach Mexiko und man denkt, und dann Adlers Hof. Und dann Schriftstellerkongresse in der DDR und dann diese ganzen mittleren Pfeifen der Nomenklatura der DDR, das ist schon wirklich bitter. Aber sie hat es ja offensichtlich gewollt.
Ja, und gleichzeitig ein bisschen, du hast am Anfang ihr Buch der verbrannten Bücher angedeutet, gleichzeitig war es im Vergleich zu fast allen anderen eben ein unendlich privilegiertes Leben. Ja. Also ich würde sagen, die meisten sind überhaupt gestorben im Exil oder sind gar nicht ins Exil gekommen. Die zurückkamen, in den Westen vor allem zurückkamen, für die hat sich überhaupt niemand interessiert. Döblin gleich wieder geflohen, Klaus Mann sich umgebracht, Zuckmai und so Leute dann in die Schweiz geflohen, um irgendwie Ruhe zu haben. Und sie hatte natürlich immerhin äußerlich, ja, top. Ja. Also Reisen überall hin in der DDR. Ich habe schon Brasilien gesagt, konnte reisen, wohin sie wollte, hatte Konten in jedem Land, wo ihre Bücher erschienen, ließ sich Westzeitung, Presse aus der ganzen Welt, Südfrüchte bringen. Also es war sozusagen ganz so, weil wie ich am Anfang sagte, sie wusste nicht, das Leben zu feiern, ganz so war es nicht. Also die hat sich schon echt gut gehen lassen. Das dann mit der Kombination, sagen der Tag, an dem die Mauer gebaut wurde, war der beste Tag der DDR. Also alle Achtung. Eben, sie war jetzt nicht nur die eingesperrte Frau reinen Herzens, sondern die war auch, hat es dann auch diese Rolle dann doch irgendwie recht zünftig angenommen, muss man schon auch sagen.
Lass uns doch zum Schluss ein bisschen über das Format dieses Buches sprechen. Und ich würde gerne beginnen mit einem anderen Emigranten, Exilanten, der ein schreckliches Schicksal hatte, mit Stefan Zweig. Weil mir aufgefallen ist jetzt, das ist jetzt nach Ostende, nach dem Münchenbuch, das dritte Buch, in dem du historisch vergangene Konstellationen und Geschichten zum Leben erwächst, erzählend, in einer Form, die mich dann immer mehr und mehr eben jetzt so dann erinnert, eben letztlich an, das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber die Sternstunden der Menschheit und Stefan Zweig sind quasi so als Format einer literarisch angehauchten Wiedervergegenwärtigung vergangener Situationen ja irgendwie im Hintergrund da. Hat das eigentlich jemals eine Rolle bei dir gespielt? Also ich weiß, dass du Stefan Zweig über alles liebst, aber irgendwie ist diese Form ja auch so dieses drauf los erzählten, so war es damals oder nachempfundenen, ja ein bisschen verschwunden, bis du angefangen hast, diese Bücher zu schreiben.
Also erstens, ja, das ist gar nicht nur im Hintergrund, sondern im Vordergrund. Also das mag auch noch so, oder natürlich ist das ein Riesenvorbild, Stefan Zweig, aber natürlich sind Sternstunden der Menschheit für mich ein wesentlicher Text gewesen. Und da fand ich es immer schon irre, sozusagen Historie, abstrakte, unverständliche, irgendwie gleichgültig gewordene Historie über einen Menschen zu erzählen, über einen Moment zu erzählen, über den Einzelnen, der alles ändern kann, gehört sicherlich zu meinen halb unbewussten, halb bewussten Initialzündungen. Und wie sehr das verschwunden war, muss ich jetzt mal überlegen.
Dann würdest du denn sagen, dass das wirklich dann, dass das jetzt die Gattung, also ich finde, dass du, also ich wüsste jetzt in der Form auch diesem direkten, dieser direkten Traditionslinie jetzt gar nicht so viele Beispiele, wo das noch so ist, aber du machst es jetzt weiter und weiter und ich finde es so interessant, weil das theoretisch gibt es ja unendliche Konstellationen, literarische Konstellationen, das ist ja bei Gras und Reichensky auch, im Grunde ist es ja auch eine Konstellation, ein Zweikampf oder ein, es sind, es ist eben so eine Form, die sich toll übertragen lässt. Und ich weiß gar nicht, ob das eine Frage ist, aber mir fiel es eben halt einfach auf, dass das mit Stefan Zweig eben so ein großes Format war und du jetzt im Grunde das jetzt so in die Zukunft trägst.
Sehr schön. Sehr freundlich von dir. Ja, das ist wirklich super freundlich, das lassen wir einfach so stehen. Gibt es ja auch andere. Also erstens, am schönsten oder sehr schön hat mir auch gefallen, dass du sagst, dass die Potenziale gegen unendlich geht. Also es gibt so viele Konstellationen, insofern freue ich mich auch schon auf all das, was ich noch schreiben kann, weil macht es einfach eben, das ist ja das Wichtigste, so wahnsinnig Spaß. Ich lese eben so gerne diese Bücher aus dieser Zeit und dann lese ich eben auch so dann immer biografisch und dann gucke ich auf den Hintergrund und dann macht es einfach so Spaß, das zu forschen und das dann aufschreiben zu können. Das ist nach wie vor, ich bin da so dankbar, dass ich das irgendwann gefunden habe oder mit Ostende, eigentlich schon mit Max Frisch, dachte ich schon, aber mit Ostende so für mich entdeckt habe. Das ist irgendwie toll. Und ansonsten gibt es ja sozusagen, um noch viel größere Beispiele zu finden, gab es ja früher noch mehr oder in der Literaturgeschichte ganz viel. Und damit die tollsten Texte, also um das Allergrößte zu nennen, eben der Lenz von Büchner, ist überhaupt, glaube ich, der allergrößte Prosatext, den ich kenne. Und das ist ja auch aufs gigantischste groß gemacht.
Du Darmstädter bist, du kannst es schon noch zugeben. Das
ist wegen Darmstadt, ja. Aber ich glaube, doch, ich kenne auch nicht Darmstädter, die Lenz für vielleicht den größten deutschen Prosatext halten. Aber genau, oder Lotte in Weimar von Thomas Mann, ist vielleicht nicht sein größtes, aber wo er das auch so versuchte, also da gibt es schon Riesenvorbilder. Und wo du Darmstadt ansprachst, wir hatten das am Anfang so gestreift, das ist so schön, dieses Hessische oder rein Hessische ja von ihr. Es gab, komischerweise ist es bei Spotify verschwunden, ich habe das zum ersten Mal gehört, da gab es, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden, Ausflug der toten Mädchen von ihr selbst gelesen. Ach, toll, ja. Und das ist so super, weil die hat bis zum Schluss hat die einfach so halt so gerettet. Und auch beim Lesen, selbst beim Lesen der eigenen Texte, wo ich, das ist ja wirklich kein Mundarttext, Ausflug der toten Mädchen, aber das hörst du sofort. Wo kommen Sie her? So, das ist wirklich wie so eine Büttenrede. Und das führte auch, das ist glaube ich einer der Gründe, wieso auch Reich-Ranicki einen der bösesten Ausdrücke in seiner oft bösartigen Art, hat er ja mal über sie gesagt, die war überhaupt nicht. Die war längst nicht so schlau wie ihre Bücher. Also im Sinne, das kam, glaube ich, ein bisschen, wenn man ihr so zuhört, das Hessische, das hat ja was sehr Sympathisches, aber auch so nicht so Intellektuelles, sage ich mal. Das konnte man dann drauf kommen. Und es gibt so ein Interviewband mit ihr, der jetzt kürzlich erschienen ist, der so Wort für Wort transkribiert wurde und da fängt jede Antwort von ihr an mit auch schön transkribieren, Hojemol. So, das Hojemol, und da war es, war so 70er Jahre. Also ja, das war ja schon auch wichtig, auch sprachlich, der Duktus der Heimat, nur weil du Büchner erwähnt hast.
Ja. Ich habe jetzt eben gesagt, dass du, oder versucht rauszuarbeiten, dass du ja diesen Figuren in die Vergangenheit was zurufst und sagst, ihr wart doch da schon, und warum geht ihr nicht in die Richtung weiter? Also das habe ich jetzt in Bezug auf Anna Segers gesagt, aber ich habe mich schon auch gefragt, was die dir zurufen, weil das Interesse an diesen Exilanten offensichtlich unerschöpflich bei dir ist. Was geben die dir andersrum? Was rufen die zurück?
Ja, jetzt sozusagen traurig gesprochen ist es, dass man im Alltag des Literaturkritikers ja manchmal das auch selbst vergessen kann im Alltag, diese Bedeutung, weil wir allein schon durch die Schnelligkeit, wie man es macht, auch durch die Zeit, in der wir leben, durch die konkurrierenden Medien, dass man es manchmal einfach vergisst und dann rufe ich es mir ganz gern selber zu, dass es übrigens in diesen Büchern drin wohnt und nicht, weil das jetzt, das ist damals war eine dramatische Zeit und das ist aber trotzdem noch in den Büchern da. Gleichzeitig ist es auch nicht falsch, auch heute nochmal daran zu erinnern, dass Exil eben Exil ist und nicht, wenn Uwe Tellkamp traurig ist, dass er im Spiegel nicht positiv besprochen wird, gegen diese Schweinerei und Anmaßung in unserer Zeit, auch was Monika Maron, die großartige Schriftstellerin Monika Maron, auch in dieser Exilreihe veröffentlicht hat, auch daran ist mir durchaus ein Auftrag, das anderen und mir immer wieder zuzurufen, was Exil bedeutet, was ein totalitäres Regime bedeutet und dass man das nicht von falschen Leuten stehlen lassen darf, diesen Begriff, sondern der steht schon wirklich für was völlig anderes. Und sonst aber, und das ist in diesem Buch in der Tat ein bisschen, kommt ein bisschen kurz, aber du hast es angedeutet, ist natürlich dieses wahnsinnige innere Freiheit dieser Autoren. Ich denke das oft, wenn ich, mein Lieblingsliteraturkritiker eigentlich ist Kurt Tucholsky, und wenn man dessen Texte aus den 20er Jahren liest und dann manchmal Literaturkritik heute liest, auch im Spiegel und anders denkt, das kann doch nicht wahr sein. So lustig, so subjektiv, so direkt den Leser, so ernstnehmend, so humorvoll und doch immer natürlich die ganze Literaturgeschichte im Hintergrund, also so in meinem Sinne, man denkt ja immer, wo man ist vorne, da täuscht man sich natürlich sehr, aber in meinem Sinne waren die einfach so vorne, waren die so modern, so heutig, dass ich das für mich mir sozusagen wünsche, mich immer daran zu erinnern, aber natürlich mich auch freue, wenn sich noch ein paar andere Leute daran erinnern, wie es mal gewesen ist und wie es wieder noch mehr sein könnte.
Aber ich finde eben, dass du dich nicht jetzt, also das sind, aber dennoch bleiben sie unverwechselt oder unverkennbar nicht Zeitgenossen. Es ist schon so, dass man jetzt nicht sagen würde, dass du versuchen würdest, da eben jetzt quasi den moderner Charaktereigenschaften oder irgendwas Heutiges oder die sind eben genauso weltgewandt, wie wir es heute sind und so weiter, den anzudichten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, du holst sie zu dir hin, sondern so lässt sie schon da, wo die sind, du sind und stellst dich so ein paar Minuten lang daneben und guckst ihnen dabei zu, wie sie moderner waren und Ihnen und uns allen dann das Herz gebrochen wurde durch das, was geschehen ist. Das macht diese Bücher bei allem Überschwang des Tons und bei dem ungeheuren stilistischen Optimismus, den du immer hattest, immer wirklich ungeheuer wehmütig eigentlich. Dass man das Gefühl hat, ja, man kann von denen lernen, aber ach, also.
Stimmt, ist vorbei. Alle tot.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, man kann das gar nicht retten, ja, genau. Und das ist aber das wirklich, wenn man sich überlegt.
Aber es lebt in uns, also eben, und das will ich jetzt auch, ich will jetzt kein billiges, optimistisches Ende finden, aber natürlich lebt es in uns. Und es lebte in Reich Ranicki fort als speziellem Mann, der das eben auch biografisch einfach erlebt hat, die Zeit erlebt hat. Und es lebt in dir und mir in kleiner Form und in heutiger Zeit. Es wäre ja lächerlich, wenn man das sozusagen 1:1 übertragen würde, wenn man mit all den konkurrierenden Medien, mit der eben völlig anderen politischen Situation ins 1:1 übertragen würde. Aber mehr, und das ist doch schon wahnsinnig viel. Also wenn es in einigen, in den Lesern, in den Büchern, in Autoren von heute irgendwie ein bisschen fortlebt, mehr kann man doch nicht wollen. Es ist einfach 100 Jahre her, diese Zeit, oder 80 Jahre her, und zum Glück ist es so lange her. Und dieses Potenzial zu entbergen, ein bisschen davon, von dieser Energie und ja, oft auch dem Spaß davon irgendwie mitzunehmen, ist doch wirklich mehr. Das Leben verlängern können wir jetzt eben nicht.
Das ist jetzt so einfach so ein fantastisches Schlusswort, dass ich glaube, dass wir an dieser Stelle einfach enden. Ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr für dieses Geschenk, mit dir 75 Minuten lang reden zu dürfen und lauter Fragen stellen zu können, die ich jetzt in der ganzen Zeit nicht geschafft habe zu fragen, als wir noch zusammengearbeitet haben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei gewesen sind und wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Genießen Sie ihn. Herzliche Grüße aus Frankfurt. Einen schönen Abend.